für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Für Süd zurück aus der Osterpause. Ich wurde sehr kritisiert, dass ich es Osterpause genannt habe, obwohl wir eigentlich am Dienstag nach Ostern rausgekommen wären. Aber ich habe es trotzdem Osterpause genannt. Und über Ostern habe ich mich mit Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten verabredet. Hallo Kevin, schön, herzlich willkommen auf für Süd.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Und wir haben ja schon einige Trainingslager zusammen erlebt und durchgemacht und haben uns viel und oft und gerne auch über Borussia Dortmund ausgetauscht. Von daher, wir haben vorher gesagt, ja, das wird so, mal gucken, irgendwie so eine Dreiviertelstunde, am Ende wird es dann immer eine Stunde. Und manchmal sagt man, wir machen eine kurze Folge, dann wird es eine Stunde. Manchmal sagt man, ah, heute haben wir viel zu bereden, dann wird es auch eine Stunde. Also ich nehme mal an, wir quatschen jetzt so ein bisschen eine Stunde über Borussia Dortmund und kommen natürlich nach diesem Wochenende an einem Thema nicht vorbei. Ganz kurz, bevor wir ins Thema Schlotterbeck reindiven, ganz deep, habe ich hier nochmal aus unserem TU die letzten Informationen von Florian Plettenberg zum Vertrag von Nico Schlotterbeck.
Hallo Jesko und schöne Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von eurem BVB-Podcast. Ja, tatsächlich haben wir uns sehr konkret mit Nico Schlotterbeck auch in den letzten Stunden beschäftigt. Zunächst mal, das möchte ich klar sagen, es war schon ein bisschen viel Theater um relativ wenig. Wir waren auf Kurs, wir haben euch die klare Botschaft vermittelt, dass Nico Schlotterbeck verlängern soll. So ist es am Ende gekommen, möglicherweise schneller, als er das selber geplant hat. Es sind jetzt viele Zahlen im Umlauf. Was wir definitiv bestätigen können, ist, dass er für diesen Sommer eine Art BM-Klausel im Vertrag hat, weil das eben auch von dem einen oder anderen BVB-Boss ja gewünscht war, dass man das mit integriert, auch einfach um Ruhe zu haben und um eine Absicherung zu haben. Denn er hat beispielsweise eine BM-Klausel für Teams wie Real Madrid, aber definitiv keine für den FC Bayern. Wenn beispielsweise Real Madrid nach der BM kommt, dann kostet Schlotterbeck ca. 50 bis 60 Millionen Euro. Auch das können wir an der Stelle bestätigen. Welche Teams jetzt alle eine WM-Klausel ziehen könnten, das können wir an der Stelle nicht sagen, aber wir können definitiv sagen, Real Madrid wäre es und das ein oder andere Team aus England. Abwarten, ob es soweit kommt. Schlotterbeck hat eine klare Auskunft gegeben, hat gesagt, er will Titel mit Borussia Dortmund gewinnen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er in der kommenden Saison mindestens mal beim BVB spielen wird. Und noch eine Sache zum Gehalt. Er ist der Topverdiener, aber er verdient jetzt keine 14 oder 15 fix. Nach unseren Informationen kann er, wenn er Weltfußballer wird und wenn er alle Titel holt, dann kann er in der perfekten Saison bis zu 14 Millionen Euro brutto pro Jahr kassieren.
Das ist also der Vertrag, der dazu geführt hat, dass es am Wochenende gegen Leverkusen Pfiffe gab gegen Nico Schlotterbeck. Und das nicht nur, weil er schlecht gespielt hat, sondern schon vor dem Spiel, als die Aufstellung verlesen wurde. Ganz ehrlich, was war deine erste Reaktion, als du das mitbekommen hast?
Ja, erwartbar, ehrlicherweise. Ich habe sogar vielleicht mit einem Ticken mehr Reaktionen gerechnet, dass es noch ein bisschen intensiver ausfällt. Als ich so die Vorbereitung auf der Südtribüne für eine Choreo gesehen habe, habe ich schon gesagt, oh, wenn ihn da jetzt nicht heute was ganz Böses trifft. Hat sich dann letztlich herausgestellt, war eine andere Idee dahinter. Nochmal jemandem gedenken, der für Borussia Dortmund unheimlich viel geleistet hat im Fanprojekt. War natürlich ein schönes Zeichen. Aber ja, erstmal habe ich es ein bisschen auf Nico Schlotterbeck projiziert. Er ist dann nur mit einigen Pfiffen davon gekommen. Wie gesagt, ich hätte fast schon mit mehr gerechnet.
Ja, ging mir genauso. Insgesamt muss ich sagen, eine sehr würdige Choreo für Davut vor dem Spiel. Fand ich eine tolle Geste vom Publikum, dass sich auch dann, als es diesen Notfall gab, im Stadion gut verhalten hat. Dazwischen gab es aber deutliche, auch während des Spiels, Unmutäußerungen gegen Nico Schlotterbeck. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln und wir nehmen uns jetzt mal die emotionale Seite als erstes vor, die wir erlebt haben von den Fans, die ich, muss ich sagen, hundertprozentig nachvollziehbar finde. Ich finde es nachvollziehbar, dass du als Fan, der sein Herz bei diesem Verein lässt, ja, und auch irgendwo natürlich von Spielern erwartet, dass sie das tun, dass sie dieses Konstrukt mit einer Vertragsverlängerung, die im Prinzip nach dem Sommer schon wieder null und nichtig sein kann, dass ich das als Fan grundsätzlich kritisiere.
Ja, absolut. Also jeder, der ein bisschen Romantik, Fußballromantik in seinem Herzen trägt, der wird da irgendwie tief getroffen, wenn er so eine Ausstiegsklausel dann natürlich wenige Wochen nach der Vertragsverlängerung liest. Dementsprechend kann ich das komplett nachvollziehen, wie sie reagiert haben und dass da auch viele sich tief verletzt fühlen wahrscheinlich von Nico Schlotterbeck. Ich glaube, man muss immer betrachten, erstmal sind die Leute Fans von Borussia Dortmund und nicht Fans von Nico Schlotterbeck, aber sie wollen natürlich, dass Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund gehört und sich da dann aber auch komplett zu bekennt. Und dieses Bekenntnis, das ist einfach, glaube ich, über diesen gesamten Sommer oder über diesen gesamten Verlauf bis hin zu dieser Vertragsverlängerung hin, wir sprechen ja noch gar nicht über Sommer, ausgeblieben, weil er zum einen natürlich zu lange gezögert hat, zum anderen, weil es eben diese Ausstiegsklausel gibt. Und ich denke, da wirst du genau der gleichen Meinung sein.
Ja, hundertprozentig. Die Kommunikation war einfach nicht gut. Ja, die gesamte Kommunikation dieses Falls Schlotterbeck war nicht gut. Auch sein Auftritt nach der Nationalmannschaft, wo er dann alles in Frage gestellt hat, fand ich persönlich. Er wollte eigentlich was anderes sagen. Er wollte eigentlich sagen, wir sind uns nahe, wir sind auch nahe an einer Vertragsverlängerung, aber der, mit dem ich verhandelt habe, der ist schlichtweg nicht mehr da. Ich möchte mit dem Neuen, mit dem ich jetzt verhandle, zumindest vorher mal gesprochen haben, bevor ich jetzt sage, ja, ich bleibe bei Borussia Dortmund. Das finde ich eine hundertprozentig legitime Aussage. Nur er hat es leider nicht so, es ist nicht so rübergekommen, wie ich mir vorstellen konnte, wie er es sagen wollte. Und das tat mir in dem Moment dann tatsächlich auch ein bisschen leid, weil da natürlich auch viel Emotion von seiner Seite aus drin war, weil er sich natürlich auch ungerecht behandelt fühlt in gewisser Weise, wenn da auch Vertragsdetails ans Licht kommen. Das wollen die beiden Seiten ja eigentlich gar nicht gerne, zumindest normalerweise nicht. Manchmal ist das ja auch durchaus taktisches Kalkül, wenn da was rauskommt. Aber ich kann die Emotion da drin verstehen, auch von seiner Seite. Aber insgesamt ist dieser Fall halt wirklich in Brunnen gefallen, ne? Über diese gesamte Zeit. Was auch, wie ich finde, daran liegt, dass die BVB-Fans halt auch nach so einer Identifikationsfigur lechzen. Ja, sie hatten ihren Hummels und sie hatten ihren Reus. Und danach kam halt nichts mehr. Da war halt eigentlich dieser Schlotterbeck, dieser emotionale Typ, der auch von seinem ganzen Habitus und von seinem ganzen Auftreten ja zu so einem Club wie Borussia Dortmund passt. Fast wie Klopp als Trainer war Schlotterbeck auf dem Feld, der eine Grätsche feiert, der das Publikum mitnimmt, der dann auch mal einen Spruch raushaut. Das ist ja etwas, wonach auch die Fans gelächzt haben.
Ich will's gar nicht fies ausdrücken, aber das ist so ein bisschen der kleine Dortmund-Assi, der doch in allen schlummert, den man braucht. So dieser Ruhrpott-Typ, ne, der nicht lange überlegt, sondern der auch mal was sagt. Jetzt ist es ihm natürlich irgendwie komplett um die Ohren geflogen, aber auch da hast du ja gemerkt, dass er sich jetzt da kein Statement zurechtgelegt hat oder irgendwie 15 Mal überlegt hat, was sage ich denn da eigentlich, sondern aus der Emotion heraus, das sicherlich in eine falsche Richtung gegangen ist. Und er wird es wahrscheinlich auch bereut haben, aber du hast recht, ne? Die Leute wollen so einen Typen haben. Und Borussia Dortmund hat ja auch alles versucht, ihn in diese Rolle zu pressen und zu drängen. Genau. Mit allem, was geht. Ob sie das jetzt noch so schaffen, ich weiß nicht.
Also sie haben ja am Spieltag selber noch den Schlotterbeck-Flock angeboten. Das war halt auch, das muss ich sagen, wie ich fand, auch vom BVB unsensibel. Ich hätte das Thema ganz, ganz klein gekocht. Ja, ich hätte es wirklich in dem Moment erstmal die Emotionen raushalten und dann irgendwann, vielleicht im September, wenn alles klar ist, wenn er wirklich noch da ist, dann so ein Restart mit ihm versuchen. Aber ich finde, in diesem ganzen Fall zwischen Schlotterbeck, Borussia Dortmund und Fans ist einfach so viel schiefgelaufen. Aber, und da komme ich jetzt nochmal auf die andere Seite, und zwar auf die von Borussia Dortmund. Welche Alternative hatte der BVB in seinem Vorgehen? Also sie haben früh klar gemacht, sie möchten mit ihm verlängern. Ja, das hat auch unter Sebastian Kehl war das immer ein Thema. Vielleicht hat er es dann, das muss man auch ehrlich sagen, nicht so forciert, wie sie es im Verein gerne gehabt hätten, dass dieses Thema vorangetrieben wird, dass du halt im März bist oder im Februar bist und immer noch keine Vertragsverlängerung oder keine Entscheidung herbeigeführt hast, dass du da vielleicht auch nicht so mit der breiten Brust reingegangen bist, dass du Schlotterbeck dann wirklich mal so unter Druck setzt, dass du sagst, pass auf, Nico, wir haben das und das mit dir vor, das wird sich auch nicht ändern, entscheidest du dich für uns oder nicht, das wäre sicherlich möglich gewesen, dann hättest du da auch früher einen reinen Tisch machen können, ja.
Oder er war jemand, der vielleicht ganz klar gesagt hat, innerhalb der Verhandlung, also unter mir wird es so eine Ausstiegsklausel nicht geben. Ist natürlich auch ein Gedankenmodell, wenn man sich jetzt so guckt, wie die Entwicklung war, lange unter ihm ging es kaum vorwärts. Plötzlich ist der neue Sportdirektor da und du hast innerhalb von anderthalb, zwei Wochen eine Einigung.
Ja.
Ist natürlich auch zumindest denkbar.
Ja, aber ich glaube, eine grundsätzliche Einigung war schon vorher da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber aus Sicht von Borussia Dortmund, ich finde Ausstiegsklauseln, ich weiß, die werden verteufelt. Sie gehören zur Realität dazu. Das ist die Realität heutzutage. Das ist, und da sind wir jetzt auf der anderen Seite der Medaille, wir sind jetzt nicht bei BVB echte Liebe, sind jetzt bei der Borussia Dortmund Aktiengesellschaft. Ja, und da sind die handelnden Personen verdammt nochmal verpflichtet, das Beste für diesen Club rauszuholen. Und das Beste für diesen Club ist in diesem Fall ein Spieler mit dem Wert, mit dem sportlichen und wirtschaftlichen Wert von Nico Schlotterbeck, nicht unter einem Preis X gehen zu lassen. Und genau das haben sie erreicht. Sie haben den Vertrag bis 31 verlängert. Sie haben eine Investition gesichert in diesem Sommer, dass der nicht unter 50 Millionen diesen Club verlassen kann. Ja, und das auch nicht für die Fulhams und Westhams dieser Welt, sondern wirklich nur für ausgewählte Top-Clubs. Und du hast, wenn er bleibt, auch noch eine sportliche Perspektive.
Ja, ja, also du musst losgelöst von dieser Liebe und dieser Romantik genau das sehen. Rein sportlich, wirtschaftlich hast du die absolut richtige Entscheidung getroffen, weil du hast alles versucht, den wahrscheinlich besten Spieler deines Kaders zu halten. Du hast den Nationalspieler Nico Schlotterbeck in deinem Kader gehalten. Du hast zusätzlich dafür gesorgt, dass du finanzielle als auch sportliche Planungssicherheit in diesem Sommer hast. Zum einen dadurch, dass, wie du es gerade gesagt hast, dir natürlich mindestens 50 Millionen zugesichert werden. Was wäre gewesen, wenn er ohne diese Verlängerung im Sommer den Abgang gemacht hätte? Dann wären es wahrscheinlich so 30, 35 gewesen. Das heißt, du hast mindestens 15 bis 20 Millionen mehr, die du jetzt generieren würdest, wenn er den Verein verlässt. Und Planungssicherheit insofern, dass nach unseren Informationen diese Klausel auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt greift, die nicht am Ende des Transferfensters liegt. Mhm. Das heißt, du hast nochmal eine Zeitspanne von 4 bis 6 Wochen, die dir auf jeden Fall zusichert, okay, da können wir noch tätig werden mit dem Geld, was wir dann durch ihn generieren würden. Und jetzt muss man mal dieses ganze Tempo aus der Gesamtgemengelage rausnehmen und einfach bewerten, was ist denn, wenn in diesem Sommer gar nichts passiert? Dann ist doch alles so, wie es kommen sollte für alle Fans, für alle Beteiligten bei Borussia Dortmund. Er wird ein weiteres Jahr beim BVB spielen. Und wenn du mich jetzt ganz persönlich nach meiner Meinung fragst, ich glaube, der wird nächstes Jahr auch noch im Trikot von Borussia Dortmund spielen, weil dafür waren die Angebote bis jetzt offensichtlich noch nicht da. Und ich glaube auch, dass sie im Sommer nicht kommen werden.
Das kann ich mir vorstellen, hängt so ein ganz klein bisschen tatsächlich von der Performance bei der Weltmeisterschaft ab oder auch eben von den Entwicklungen in den einzelnen Clubs, weil auch da gibt's ja durchaus prominente Clubs, wo sich auf dieser Position ein bisschen was verschieben kann. Aber ich bin da 100% bei dir, was die wirtschaftliche Seite angeht. Die emotionale Seite haben wir auch schon besprochen. Und das müssen wir auch noch erwähnen, der BVB hat halt auch einen Worst Case verhindert. Ne? Der Worst Case wäre gewesen, wenn Schlotterbeck in diesem Sommer gesagt hätte, nö, ich wechsle nicht. Aber ich verlängere auch nicht. Weil, keine Ahnung, ein Club XY schon gesagt hat, du, im nächsten Sommer kommst du ablösefrei mit einem Handgeld von 15 Millionen zu uns. Ja, so, das ist ein Worst Case, den keiner wollte und den, das kann ich mir auch vorstellen, Nico Schlotterbeck aus Respekt zu Borussia Dortmund nicht wollte.
Ja, das ist ein entscheidender Faktor, weil, glaube ich, Nico Schlotterbeck jetzt auch gerade natürlich der große Boomer irgendwie von allen Fans ist. Man muss aber auch erwähnen, dass er genau mit dieser Handlung einen Schritt auf Borussia Dortmund zugemacht hat. Ne? Also auch er ist in dieser Thematik einen Kompromiss eingegangen. Er hätte, genau wie du es gesagt hast, einfach seinen Vertrag laufen lassen können. Er hätte sich jetzt schon mit einem Club einigen können. Das wäre aus wirtschaftlicher Sicht für ihn sicherlich der spannendste und interessanteste Fall gewesen, weil er so natürlich ein Handgeld generiert hätte, was sie nicht in die Ablöse hätten stecken müssen. Ne? Also er wäre als absoluter Winner aus dieser Situation rausgegangen. Ja. Und jetzt hat er gesagt, komm, also das ist wahrscheinlich ein Deal, mit dem sind alle nicht so top zufrieden, aber mit dem ist auch keiner unzufrieden.
Und außer die Fans.
Ja, auch da kann man ja sagen, am Ende sind auch sie vielleicht ein Gewinner, weil sie Nico Schlotterbeck noch länger im Trikot sehen. Es ist gerade natürlich eine große Gefühlssache, die da mitspielt. Ich glaube, ganz entscheidend wird, was passiert einfach in diesem Sommer. Ne? Also kannst du dann auch das Trikot mit dem Sonderflock in 8 Wochen wieder zurückgeben, wenn er dann doch geht? Gibt es da irgendwie verlängertes Umtauschrecht oder wie machen
werden
wir das dann?
Werden wir knallhart recherchieren.
Ist auf jeden Fall interessant.
Ja. Absolut. Also das ist, ich bin bei sowas ja auch verhältnismäßig unemotional. Das ist ja auch unser Job, dann beide Seiten zu sehen. Aber ich kann natürlich dieses Bonding der Fans zu einem Verein und einem Spieler, dass sie dann eben auch von diesen Spielern und von speziellen Spielern erwarten. Also ohne ihm jetzt so nahe treten zu wollen, aber von Kane Chukwuemeka erwartet jetzt keiner, dass der sich komplett mit Borussia Dortmund identifiziert. Ja, aber Nico Schlotterbeck ist da halt am Ende ein anderer Fall. Was übrigens, wenn man es mal ganz bis zu Ende denkt, auch ein großes Lob an ihn ist, dass er solche Emotionen auch bei den Dortmunder Fans hervorrufen kann. Und wer hat einen Ex-Trainer von Borussia Dortmund immer so gerne gesagt, Fußballer sind vergesslich und sowas gilt manchmal auch für Fans, Wobei die auch manchmal ein langes Gedächtnis haben können. Ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich diese Geschichte dann weiterentwickelt über den Sommer hinaus.
Aber erinnere dich mal an Mats Hummels. Also was gab es da für einen Aufschrei, als er damals zu den Bayern gegangen ist? Was gab es für Pfiffe? Was gab es für Transparente? Und als er dann zurück war, haben die gleichen Leute dann auch für ihn nach einigen Wochen wieder applaudiert. Also ich glaube, auch wenn es gerade für Nico Schlotterbeck nicht schön ist, er wird jetzt sicherlich durch so eine Phase gehen, wo er Gegenwind bekommt. Ja. Aber das kann er sich natürlich auch durch sportliche Leistungen wieder zurückerobern. Ich finde auch, das fällt jetzt in der Beurteilung vom Wochenende vielleicht so ein bisschen hinten runter, weil es eine besondere Situation war, der Support gesamt eingestellt wurde. Aber er hat ja eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, war wahrscheinlich der beste Dortmunder am Samstag. Und auch das, finde ich, haben sie in Teilen dann schon wieder honoriert. Und die Pfiffe sind ja auch merklich weniger geworden im Laufe des Spiels.
Der ist jetzt nicht 90 Minuten aus dem Stadion gepfiffen worden. Ne? Es war bei der Vorstellung klar zu hören. Es war zwischendurch klar zu hören. Aber es war jetzt wirklich nicht so, dass da eine hochaggressive Stimmung im Stadion gegen Nico Schlotterbeck. Es gab ja auch keine, das habe ich zum Beispiel auch erwartet, dass das eine oder andere kritische Plakat dazu hochgehalten wird, dass da auf einigen Bannern vielleicht Kritik geübt wird. Das zum Beispiel war gar nicht der Fall. Ne?
Ja, ich glaube, der Großteil ist sich tatsächlich auch über die Gesamtsituation bewusst und weiß, dass diese romantische Grundstimmung vielleicht im generellen Fußballbusiness einfach auch nicht mehr vorherrschen kann, weil Aufstiegsklauseln, die Aki Watzke vielleicht vor 11, 12 Jahren noch auch kategorisch ausgeschlossen hat, so wie du es gerade eben gesagt hast, einfach jetzt zum Daily Business gehören.
Ne? Ja, aber auch aus der Emotion heraus, ne, weil ihm einer den Götze weggenommen hat, weil ihm einer den Hummels weggenommen hat.
Der Lewandowski drohte.
Lewandowski, ja, der hat es ja dann ausgesessen. Aber diese Klauseln gehören heute zum Business und du machst dich auch unglaubwürdig, wenn du dich hinstellst und behauptest, wir implementieren die nicht mehr in unsere Verträge. Das ist halt, tut mir leid, wenn ich das mal so offen sage, aber das wäre totaler Quatsch. Dann brauchst du dich um einige Spieler gar nicht mehr bemühen.
Ja, nein, bei alles über 30, 40 Millionen, da bist du ja mittlerweile in so einer Kategorie angelangt, wo du genau mit diesen Klauseln arbeiten musst. Wir reden jetzt sicherlich nicht über einen Svensson, der mit so einem Ding ausgestattet werden muss, aber wenn wir über eine Adeyemi-Verlängerung sprechen, dann merken wir auch, welch großes Gewicht diese Klausel mittlerweile hat. Bei Metscher haben sie verankert, bei Schlotterbeck musste sie es jetzt tun. Also je werthaltiger dein Kader wird, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du noch mehr Aufstiegsklauseln auch in deinem Kader hast.
Also halten wir fest, wirtschaftlich macht es absolut Sinn. Das Herz tut den Fans aber trotzdem zu Recht ein bisschen weh.
Ein bisschen blutet's.
Ja. Das ist, ich kann das auch nachvollziehen. Man fühlt sich halt irgendwie betrogen, ne? Also man fühlt sich dann doch irgendwie betrogen als Fan.
Ja, natürlich. Ich wünsche mir ja von all denjenigen, denen ich dazu jubel, auch die maximale Identifikation. Und gerade wenn du so einen auserkoren hast, den du vielleicht nochmal ein bisschen mehr magst als andere. Wenn der
weil du
dann
halt auch nicht mehr so viel hast, ne?
Also ich meine, eigentlich gar keinen.
Ganz ehrlich, Julian Brandt ist halt nicht der Typ dafür, obwohl er halt auch schon 7 Jahre da ist. Der ist halt nicht der Typ dafür. Gregor Kobel jetzt auch nicht unbedingt, obwohl der auch schon lange da war. Waldemar Anton ist jetzt auch noch nicht so ewig da, ne? Muss man auch ehrlich sagen.
Er wird auch nicht der Typ, ist halt ein anderer Typ Mensch einfach.
Ist jetzt auch nicht der Extrovertierte wie Schlotterbeck, ne? So, aber. Ja, es ist ein hochinteressanter Fall, wenn man sich das wirklich von allen Seiten mal auch nüchtern betrachtet, ne? Aber ich finde dann auch, irgendwann sollte man dann auch mal ein bisschen ruhiger durch die Hose atmen und sagen, okay, Nico, jetzt haben wir uns alle einmal aufgeregt, jetzt spielen wir weiter Fußball. Und Fußball gespielt wurde überraschenderweise auch noch bei dem ganzen Schlotterbeck-Thema. Und da war ich ja, wie sage ich das denn jetzt, also freundlich, wie es geht, negativ überrascht. Obwohl, eigentlich war ich gar nicht überrascht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand's leider wieder nicht sexy, was sie gezeigt haben.
Nee, überrascht war ich ehrlicherweise auch nicht. Zum einen, weil die Art und Weise natürlich irgendwie über die gesamte Saison nicht unbedingt ansehnlich ist und du jede Woche denkst, boah geil, endlich darf ich wieder ins Stadion. Und zum anderen war natürlich auch klar, dass mit Leverkusen da ein Gegner kommt, der in gewissen Momenten einfach unfassbar wehtun kann. Und ich glaube, das haben wir jetzt wieder mal gemerkt. Und so gut diese Punkteausbeute in dieser Saison auch ist, gerade in der Bundesliga natürlich, ja, guck dir doch mal an, wie es gegen all die Top-Teams lief. Du hast zweimal gegen die Bayern nicht gewonnen, du hast gegen Leverkusen einmal gewonnen, einmal verloren, du hast gegen Stuttgart
Pokal auch verloren.
Im Pokal auch verloren, gegen Stuttgart einmal gewonnen, einmal unentschieden, du hast gegen Leipzig beide Male unentschieden gespielt, also du konntest nie irgendwie mal klar einen Statement-Sieg feiern in dieser Saison. Champions League mal ganz hinten angestellt, sobald da
Hoffenheim hast du mal geschlagen, die waren zu der Zeit ein Top-Team in der Bundesliga, aber sind jetzt natürlich nicht in der Kategorie Top-Team, dass ich in so eine Aufzählung einfließen lassen würde. Ne?
Nein, was auch mal richtig was mit deiner Brust macht, also was sich richtig wachsen lässt. So, dafür wäre natürlich mal so ein Leverkusen 3-0 wegfegen richtig gut oder auch mal ein sehr, sehr gutes Stuttgart. Aber davon sind sie halt leider noch zu weit entfernt.
Warum? Jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt viele, die schreiben mir, Jesko, der Niko Kovac holt aus der Qualität dieser Truppe das raus, was drin ist. Mehr ist nicht drin, der macht das top. Andere sagen, in dieser Truppe mit einer anderen taktischen Ausrichtung ist viel mehr drin, als er rausholt. Wo liegt bei dir die Wahrheit?
Ich glaube, ich bin eher bei denjenigen, die sagen, also Kovac holt schon aus der Truppe enorm viel raus. Ich glaube nicht, dass sie qualitativ so top-level-mäßig aufgestellt sind und so homogen in der Kaderstruktur aufgestellt sind, dass sie für mehr gemacht sind. Ich glaube schon, dass vielleicht ein anderes System dem einen oder anderen Spieler helfen würde. Ich glaube aber, dass es genauso dafür sorgen würde, dass der ein oder andere wieder 2-3 Schritte zurückfällt. Dementsprechend sehe ich das Grundproblem in der Kaderstruktur, dass du einzelne Spieler brauchst, die dich nochmal auf ein anderes Level führen. Und da bist du halt bei Unterschiedsspielern, da bist du bei Flügelspielern 1-gegen-1. Ich habe da keinen, der mir irgendwie in einem Dribbling was gibt, der den Ball bekommt, wo ich sage, jo, alles klar, der lässt jetzt 2-3 da stehen und dann spielt er noch einen geilen Ball.
Ja.
Natürlich, und ich glaube sogar, dass du großer Fan bist. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber Kani Chukwuemeka ist vom Grundgedanken her so ein Typ.
Ja. Aber von dem bin ich hoch enttäuscht.
Ja.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin von Kani Chukwuemeka, nach dem, was ich gesehen habe, in der Rückrunde der vergangenen Saison, die paar Male, die er gespielt hat, da war immer so ein Sparkle, um es mal auf Englisch zu sagen.
So ein Border, ne?
So ein Funkel, da war so ein Funkeln auf dem Feld. Da hast du immer gedacht, ey, jetzt passiert irgendwas, ja? Das hat er für mich völlig verloren. Der hat für mich nicht mehr diese Magic. Meine Theorie ist ja, dass es auch daran liegt, dass er einfach von Niko Kovac so lange ignoriert wurde, bis er gelernt hat, zurückzuarbeiten. Weil die erste Prämisse bei jedem Spieler, bei Niko Kovac ist, du arbeitest mit zurück. Ich stelle keinen Spieler frei auf dem Feld, der machen darf, was er will und die anderen arbeiten für ihn. Alle müssen mit zurückarbeiten. Und das sind manche Spieler einfach nicht gewohnt gewesen und die mussten sich erstmal daran adaptieren. Überleg mal, wie lange der auch in dieser Saison am Anfang keine Rolle gespielt hat. Warum hat er keine Rolle gespielt? Weil er nicht genug zurückgearbeitet hat. Das ist so. Ja, und das ist halt die Philosophie von Niko Kovac.
Kovac erzieht sich seine Spieler, definitiv. Und wenn die da nicht mitziehen, dann haben schon viele, viele leidvoll erleben müssen, was es dann mit ihnen macht. Siehe Jamie Gittens, der plötzlich komplett außen vor war. Siehe Julien Duranville, der ein unfassbares fußballerisches Talent hat. Da kommt natürlich noch die körperliche Komponente hinzu. Aber der genau eben auch das nicht konnte, vernünftig mit nach hinten arbeiten. Und bei Chukwuemeka ist es genau der gleiche Fakt. Dieses Freiaufspielen, dieses komplett Fußballleben in dem Moment, das gibt's unter Kovac vielleicht nicht. Die einen mögen das, die anderen mögen das nicht. Das mag ich an dem Punkt jetzt gar nicht beurteilen, aber deswegen glaube ich, ist es schwer zu sagen, der eine hat recht oder der andere hat recht. Ich glaube, es ist eine Mixtur aus beidem und trotzdem steht für mich über allem nochmal der Gesamtkader, der aus meiner Sicht nicht die Qualität ausstrahlt, die sie sich in Dortmund wünschen und erhoffen. Und wenn ich jetzt mal so richtig in den Verein reinhöre, und das ist ja auch das, was wir wiedergespiegelt bekommen, wahrscheinlich du genauso wie wir hier, so hundertprozentig überzeugt sind sie von dem Kader doch auch nicht. Sonst würden sie ja auch nicht in so einen großen Umbruchsommer gehen.
Ja, absolut, hundertprozentig. Er wurde halt schon irgendwo auch auf Niko Kovac zugeschnitten, der Kader. Ne? Also du hast ja keine Flügelstürmer im Prinzip im Kader. Die dafür in Frage gekommen wären, auch die Nachwuchskräfte, Duranville, Gittens, vielleicht auch Cole Campbell, um den auch nochmal zumindest genannt zu haben, die hast du halt abgegeben. Aber du hast halt tatsächlich diese Spielentscheider nicht. Aber es ist auch natürlich lustig, dass wir so eine Diskussion führen, obwohl Borussia Dortmund eine der besten Saisons überhaupt spielt und in der Bundesliga sehr souverän über Bayern auf dem zweiten Platz rangiert. Aber trotzdem hat ja jeder auch das Gefühl, dass da irgendwas fehlt.
Dass das nicht alles sein kann, was Borussia Dortmund fehlt. So, das geht nicht. Entweder kriegen sie die Enden nicht zusammen oder sie spielen komplette Gerütze. Also,
nur
das merkt jeder, der ein bisschen Fußball kennt.
Genau, und dann frage ich mich aber auch, in so einem Spiel gegen Leverkusen liege ich 0-1 hinten. Ja, wir nähern uns der Schlussphase. Ich kann noch wechseln. Was mache ich? Ja, Leverkusen steht tief, die Räume sind eng. Ich habe eigentlich keinen richtigen Zugriff auf den Strafraum von Bayer. So richtig kriege ich es nicht. Ja, Gerasi mal einmal an die Latte, aber dann wechsle ich doch vielleicht mal irgendwas ein, was dann noch mal was Überraschendes bringt, ein Dribbler bringt, der Geschwindigkeit bringt. Albert war auf der Bank.
Matthias Albert hat auch Sally Özcan gebaut, hast du?
Und er bringt Sally Özcan. Also ganz kurz, nicht, dass es jetzt heißt, Jesko dis Sally Özcan. 0,0. 0,0. Ich finde den Sally Özcan hat, wenn er seine Rolle findet in einer Mannschaft, kann das ein hochwertvoller Spieler sein. Nur in einem Moment, wo ich ein Tor schießen muss, ganz am Ende gegen einen tiefstehenden Gegner, dann Kaba und Özcan zu bringen, hat sich mir persönlich nicht erschlossen. Ich muss doch dann schauen, dass ich sage, okay, fuck it, entweder ich verliere jetzt hier 0-2 oder ich schieße noch ein Tor.
Özcan gibt dir ja in dem Moment nicht das, was du brauchst. Und ich glaube, das ist der Punkt, den du jetzt gerade auch ansprechen willst. Wir sind beide der Meinung, dass er eigentlich, wenn er gespielt hat, einen soliden Auftritt gebracht hat. Du weißt immer, du kriegst von 1 bis 10 eine gute 6 von ihm, vielleicht mal eine 6,5, vielleicht auch mal eine 7, wenn es gut läuft, aber natürlich nie eine 9-10. Und bei Albert, bei Ignacio hast du natürlich durch diese 1-gegen-1-Situation immer die Hoffnung, dass sowas mal entstehen könnte.
Genau.
Und die andere Grundsatzfrage ist ja, unabhängig davon, was du für dieses Spiel brauchst, was brauchst du denn für die Zukunft? Und mit diesem Zukunftsgedanken musst du ja eigentlich die Entscheidung schon natürlich pro Albert fällen, weil Özcan hat definitiv keine Zukunft mehr in Dortmund. Das wissen wir seit einigen Wochen. Es ist entschieden, er wird den Club verlassen. Also versuche ich doch, vielleicht den einen Jungen dann noch mal ein bisschen was zu geben. Die Frage ist, kann der dich gegen Leverkusen zum Unentschieden, zum Sieg schießen? Weiß ich nicht. Kann das aber vielleicht nächstes Jahr, weil er jetzt schon mal 10, 15 Minuten gespielt hat und vielleicht noch mal in Gladbach welche bekommt oder gegen Freiburg welche bekommt, die für ihn so enorm wichtig sind in seiner Entwicklung, dass er den nächstes Jahr diese Scorer liefert, um solche Spiele zu gewinnen.
Hat er dann mehr Bock? Ja, auch da wird aktuell über Verträge gesprochen. Auch da wird über Verlängerungen gesprochen. Auch da saßen die Verantwortlichen schon mit Ole Bog zusammen und haben sich über die Zukunft unterhalten. Und das ist ja dann auch ein Zeichen, was du als Trainer und als Verein in diesem Fall dann auch mal setzen kannst. Ne? Und es wäre ja nicht nur ein Bonbon gewesen. Ja, das wäre nicht ein Goodie gewesen für Albert, sondern es hätte ja in meinen Augen auch hundertprozentig Sinn gemacht, diesen Spieler in diesem Moment zu bringen.
Hätte dir definitiv mehr geben können von all den Anlagen als ein defensiv ausgerichteter Sally Özcan, der vielleicht noch den Abräumer gibt, aber der dir natürlich keine 1-gegen-1-Situation nach vorne entscheidet und auch nicht den kreativen Pass dann auf Gerasi oder weiß ich nicht wen durchsteckt. Ja. Und was du sagst, ist zum einen natürlich ein Zeichen an den Spieler selbst, es ist aber, glaube ich, auch ein Zeichen an das ganze NLZ und all das, was noch nachkommt, also die nächsten Alberts, die nächsten Ignacios. Sind wir jetzt wirklich da angekommen, was Borussia Dortmund gerade so ein bisschen versucht, wieder in den Vordergrund zu schieben? Heißt, Borussia Dortmund steht für Nachwuchs, für kreative Ideen, für Talente. Und gibt es dann auch wirklich die Chance? Oder ist es dann doch jetzt, dass es sehr konträr wird zwischen Bog und Kovac und den Ausrichtungen?
Hm. Wobei ich da ja auch mal noch mal reingrätschen möchte und sagen möchte, ja, alle schreien immer nach den Talenten und sie sollen spielen. Aber die Talente, die dann wirklich beim BVB eine Chance bekommen haben, haben diesen Club auch nicht wirklich weitergebracht. Ne?
Keine Frage.
Also gehört auch dazu. Ne?
Vollkommen bei dir. Also wenn wir jetzt zurückschauen, über welche Talente wir da gesprochen haben, über Kempel, über Wädchen, über Co. Gute Spieler, sehr gute Talente. Level Borussia Dortmund.
Mukoko.
Nein.
Ja.
Selbst
Ansgar Knauf, der bei Frankfurt eine hervorragende Rolle spielt, hat der aber die Qualität, Borussia Dortmund in die Champions League zu schießen. Na, das gehört auch dazu, zu der Wahrheit. Klar, musst du die Jungen spielen lassen, aber sie müssen dann eben auch ihre Qualität zeigen. Ich meine, siehe Youssoufa Moukoko, ne, der einfach und auch entscheidend nicht unter einem Trainer, sondern unter 3-4 Trainern es nicht geschafft hat. Und ein Trainer kann dich mal nicht mögen. Aber dass 4 Trainer dich nicht mögen und du deswegen nicht spielst, das halte ich für absolut ausgeschlossen.
Leistungsprinzip muss gelten. Genauso für die Alten wie für die Jungen. Wenn sie gut genug sind, wirf sie rein. Da ist dann wurscht, ob der Junge 16, 17 ist oder ob der dann schon 24, 25 ist. Ist der Junge besser als der Alte, dann lass den Jungen spielen.
Ja. Ist da der BVB nicht mutig genug? Ist da Niko Kovac nicht mutig genug? Wenn ich in andere Clubs gucke, habe ich manchmal eher das Gefühl, vielleicht fällt es mir da auch einfach mehr auf, weil ich nicht so tief drin bin, aber da habe ich dann eben manchmal das Gefühl, dass da junge Spieler halt schneller eine Chance kriegen. Es ist ja, vielleicht auch einfacher in einem kleineren Club, ne?
Ja, entweder bei einem kleineren Club oder bei einem größeren Club wie Bayern. Guck dir jetzt einen Jay an, der natürlich gegen Pauli dann da die letzten 15 dran darf, der herausragend gut gespielt hat, wie ich finde, er richtig gut reingefunden hat, viel Alarm gemacht. Die haben aber die Möglichkeit, bei Stand 4-5-0 auch mal so einen Spieler zu bringen. Wann hatte Borussia Dortmund denn das
gar
mal?
Nicht. Ja, gar nicht.
Sie haben diese komfortablen Führungen nicht gehabt, um Kovac dann auch mal die Möglichkeit zu geben, solche Spieler dann auch reinzuwerfen. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist aber dann auch schon, dass Niko Kovac im Zweifel immer pro Erfahrung entscheiden würde. Und da ist er sicherlich nicht der Coach, der sagt immer, bringen wir den ganzen Nachwuchs ran, mit denen machen wir das schon. Da ist er halt schon Trainer alter Schule, das muss man sagen.
Ja, absolut, absolut. Bin sehr gespannt, wie diese Entwicklung sich über den Sommer zieht, weil sie ja dann doch, überleg mal, wenn sie dann auch verpflichtet haben, Pratsch, der übrigens in Brasilien nicht mehr spielt, seitdem sein Wechsel bekannt ist zu Borussia Dortmund.
Und der von keinem so schön ausgesprochen wird wie von dir.
Ja, ich weiß aber noch nicht ganz, ob es richtig ist. Also die einen sagen Pratis, die anderen sagen Pratsch, die anderen, also ich bin gespannt. Ich kläre das
egal,
mit dir
wie du
persönlich.
Hast recht.
Ja, dann Lerma kommt auch, ne, aus Südamerika. Das sind Jungs, die sind unter 20. Ne? Dann hast du mit Albert, mit Inacio, mit Reggiani, mit Mane auch noch, wobei der dann schon noch 2-3 Jährchen älter ist. Hast du halt eine ganze Armada, die da hinten dran kommt. Ne? Und dann hast du auch noch mit Moussa Kaba zum Beispiel einen Spieler, der aktuell ein bisschen körperliche Probleme hat, aber den habe ich neulich getroffen und ich bin ja jetzt schon nicht klein. Ne? Ich bin 1,96 groß. Ey, der ist so groß wie ich. Ne? Der ist, was ist der, 17? Das ist ein Bulle, ein Schrank und dazu auch noch ein richtig guter Fußballer und ein guter Typ. Also du hast da so viel in der Hinterhand, auch wenn es vielleicht nicht alle aufs absolute Top-Level schaffen, was aber tatsächlich, wenn man sich mal mit Leuten unterhält im Club, sie eigentlich von fast allen erwarten. Also Inacio und Albert sind sich eigentlich alle sicher, dass das 100% Unterschiedsspieler für Borussia Dortmund werden können. Dann hast du da jetzt ein Potenzial, was du aber auch einbauen musst, meiner Meinung nach.
Hundertprozentig. Und da bin ich sehr gespannt, wie es die Geschäftsführung und auch die sportliche Führung rund um Ole Borg dann schafft, Niko Kovac auf diesem Weg dann auch irgendwie hinzuführen. Ne? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, das ist jetzt nicht sein Naturell, auf solche Spieler zu bauen. Aber wenn du natürlich als BVB so einen Weg einschlägst und der Weg wird ja jetzt nochmal untermauert durch Borg, der Diamantenauge 2.0 Misslint hat, ist und, er hatte jetzt Perlentaucher, ne? Wir hatten ja Diamantenauge, jetzt haben wir Perlentaucher, genau.
Ja.
Der diese Perlen dann auch ausgräbt und die Perlen sind halt meist ein bisschen jünger. Da wird's wirklich spannend, wie sie ihn in die Spur kriegen und dieses BVB 2.0 führen oder ob es dann doch irgendwann den Cut gibt und man sagt, okay, herzlichen Dank, Niko Kovac, wir haben jetzt hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet, du hast uns in sicheres Fahrwasser geführt und jetzt, um dann wirklich einen Zukunftsprozess anzustoßen, müssen wir aber doch nochmal andere Wege gehen. Ich halte das ehrlicherweise nicht in diesem Sommer, aber ich halte das generell nicht für ausgeschlossen, dass wir da in nicht allzu weiter Zeit schon mal drüber diskutieren.
Und diese Spieler, die wir genannt haben, die Jungen, die werden dann an der Seite von Jadon Sancho wachsen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Wenn Leute jetzt den Podcast ausmachen, sagen sie, von Eichmann hat gesagt, Jadon Sancho kommt zu Borussia Dortmund. Ich war, muss ich sagen, nicht überrascht, weil wir es ja auch schon vermeldet haben und auch alle es irgendwo wissen, dass der BVB Jadon Sancho durchaus für einen möglichen Kandidaten für diesen Sommer hält. Aber was mich dann aber schon überrascht hat, was ist denn aus dem guten alten, wir kommentieren keine Spielernamen und keine Gerüchte geworden, Herr Ricken. Ja, da setzt er sich also dann doch ins Interview mit den Kollegen der Sportbild und bestätigt, dass Jadon Sancho ein Kandidat ist für Borussia Dortmund. Das ist ja so ein Thema. Also ich kriege täglich Nachrichten über Instagram, wo egal was ich poste, ich kann auch eine Achterbahn im Freizeitpark posten und fragen, und Sancho? Ist der Sancho? Nein, das ist eine Achterbahn im Freizeitpark. Das hat mit Sancho nichts zu tun. Aber ist ja auch so ein Thema. Deswegen kann ich es auch verstehen, warum Lars Ricken sich hinsetzt und durchaus mal diesen Namen spielt, weil er halt bei vielen Fans, ich will nicht sagen bei allen Fans, aber bei vielen Fans ja nur positive Emotionen triggert. Ja, wäre das in diesem Sommer dieser Transfer, wo du all das, was jetzt vielleicht Schlotterbeck verspielt hat, du an Emotionalität zurückgewinnen kannst, den verlorenen Sohn nochmal nach Hause zu holen?
Also erstmal müssen wir
festhalten. Und wir reden jetzt nur erstmal kurz nur über die emotionale Komponente, nicht über die sportliche.
Erstmal müssen wir festhalten, wir haben offensichtlich zumindest einen Großteil an den gleichen Followern, weil ich kriege auf jeden Fall ähnliche Nachrichten. Das war auch so, irgendwo habe ich eine Achterbahn, glaube ich, mal gepostet. Da kam noch eine ähnliche Frage, ob er da denn schon drin säße. Jetzt kommen wir zum Emotionalen. Ja, mit ihm verbinden natürlich alle was ganz Besonderes. Und das waren auch ganz besondere Zeiten irgendwie mit ihm. Also er war so der geilste Zocker, den sie hier irgendwie in den letzten Jahren hatten. Und ja. Da hatten sie ja tatsächlich auch ein paar richtig gute hier. Ich erinnere mich noch an Haaland, an Bellingham und Co. So lange bin ich auch noch nicht dabei. Aber wenn du dann in Sancho siehst, dann war das schon nochmal irgendwie was ganz Besonderes, weil du ja eben mit ihm auch diesen Weg, wie jetzt mit Bratsch, mit Lerma gegangen bist. Also ne, einen ganz, ganz jungen Typen noch nicht so weit entwickelt geholt hast, der sich zu diesem Klassenspieler entwickelt hat, der er dann mal war. Dementsprechend glaube ich schon, dass du auf der emotionalen Ebene da viele mit abholen kannst, und guck dir doch nur mal das Social-Media-Profil von Borussia Dortmund an. Ich glaube, da haben sie in den letzten 8 Wochen mehr Jadon Sancho gepostet als irgendeinen aktuellen Spieler aus dem Kader.
Ja.
Sie spielen damit. Und ich glaube, sie spielen da auch sehr bewusst mit, weil auch dieser Gedanke sehr gereift ist bei ihnen, alles zu versuchen, den nochmal hier hinzuholen.
Ja.
Und jetzt können wir trotzdem, glaube ich, gleich auch zum sportlichen Mehrwert überleiten, den ich von dir dann gerne mal hören würde, ob das denn für dich so richtig in die Ausrichtung auch passt.
Aber das auch nochmal, wie du richtig sagst, das ist halt auch tatsächlich ein so ein bisschen Nostalgie-Bait, wenn man ehrlich ist. Ne? Also du zeigst ihn immer, guck mal, dieses tolle Dribbling und diese tolle Ballannahme und dieses tolle Tor und dieses tolle Zusammenspiel mit Reus und mit Haaland und wie schön es doch war mit Jadon Sancho. Also diese emotionale Komponente ist hundertprozentig da. Und wenn ich den Sancho, wenn du mir jetzt auf dem Papier schreiben würdest, du kriegst den Sancho zurück, den du, wann war's, 2021 oder 2022 abgegeben hast, dann würde ich das natürlich sofort unterschreiben. Ich würde das natürlich sofort unterschreiben, dass dieser Sancho, der gegangen ist, wenn der zurückkommt, dass Borussia Dortmund den gebrauchen kann. Nur ich persönlich fürchte, diesen Sancho gibt es nicht mehr. Und ich bin mir auch nicht sicher, viele sagen ja jetzt, ja, Jesko, aber wenn der hierhin zurückkommt, dann spielt er wieder genauso, wie er früher gespielt hat. Dann kann er uns genau das geben. Und das wage ich halt ganz stark zu bezweifeln. Und ich halte auch von solchen aufgewärmten Aktionen nichts. Und eigentlich sollte der BVB halt auch aus der Vergangenheit daraus gelernt haben, dass es keinen Sinn macht, Spieler zurückzuholen.
Also ich fürchte auch, dass es den Jadon Sancho nicht mehr gibt. Und ich fürchte auch, dass sie ihn auch nie wieder herbeiführen können. Sie werden ihn sicherlich nochmal auf ein Level bringen, was Borussia Dortmund in Teilen auch weiterhelfen wird. Keine Frage. Der wird auch sicherlich noch Spiele entscheiden können. Aber dieser X-Faktor, dieser ultimativ geile Zocker wie damals, das kann ich mir nur ganz schwer vorstellen. Weil wenn du durch so viele Jahre gegangen bist, wo es nicht läuft, unter unterschiedlichsten Trainern, bei unterschiedlichsten Vereinen, dann nochmal auf so ein Top-Level zu kommen, boah, das halte ich für unfassbar schwierig. Und du darfst ja auch nicht vergessen, auch wenn jetzt immer wieder postuliert wird, Kosten-Nutzen-Faktor, das ist gut. Du kriegst ihn ablösefrei, 5-6 Millionen, wenn er da zustimmt, dann kostet er ja fast kein Geld. Ja, aber der ist auch in einem Alter, wo du eigentlich einen Vertrag mit dem schließen musst, der über 3, 4, 5 Jahre geht. Darunter unterschreibt er eigentlich kein 26-Jähriger mehr einen Vertrag. Das heißt, du sprichst am Ende mit Handgeld trotzdem von einem Gesamtvolumen 40, 45, vielleicht sogar 50 Millionen. Und was ist denn, wenn der nach 6, 8 Wochen vielleicht 25, 30, 40 Minuten hat wie Kane Chukwuemeka und nicht so richtig in Flow kommt?
Ja.
Was passiert denn dann?
Oder
dann
eben hast nicht du ordentlich defensiv arbeitet?
Oder gar nicht zu Kovac, also dass er nicht zu Kovac passt, auf den ersten Blick ist uns, glaube ich, beiden klar. Aber dass er ihn vielleicht auch gar nicht so erzogen kriegt wie andere, und bei ihm dann die große Ausnahme zu machen, wird auch schwer fallen, und zu sagen, jo, du darfst machen auf dem Platz, was du willst, und die anderen nicht, die müssen für dich mitarbeiten.
Nicht mit Nico.
Nicht mit Nico. Und dann kommt der Jane beim Training noch dreimal zu spät und verpasst das Mittagessen, dann haben wir hier ein ganz großes Thema.
Ja.
Was ist denn dann? Dann hast du ihn hier 3, 4 Jahre sitzen. Eieiei.
Ja, und vor allem, du holst dir dann natürlich auch ein Thema rein, ne? Weil die Fans sagen, Jadon Sancho ist nicht im Kader, ist er verletzt? Nein. Aber warum ist er nicht im Kader? Das geht nicht. Ne? Und dann hast du da natürlich diese Emotion, aber dann kanalisiert die sich vielleicht auch in eine falsche Richtung, ne? Weil du dich ständig rechtfertigen musst. Was ist mit Jadon Sancho? Warum spielt er nicht von Anfang an? Ne? Das hatte ja Niko Kovac selbst bei Kani Chukwuemeka schon oder bei Fabio Silva schon. Warum spielt er nicht von Anfang an? Ja, es gibt dafür Gründe. Welche Gründe sind das? Aber die können wir uns nicht vorstellen. Das glauben wir nicht. Naja, das geht halt so schnell. Deswegen, du holst dir damit halt so viele Themen rein, wo ich mich dann auch frage, ob der Nutzenfaktor wirklich größer ist als das, was du dann bearbeiten musst. Dass das ein fantastischer Fußballer war und ich den mit Kusshand in der Form zurücknehmen würde, das steht außer Frage.
Das Einzige, was du festhalten musst, wenn du auf einen Unterschiedsspieler schielst in diesem Sommer, in all der Gemengelage mit den anderen Transfers, die du noch tätigen musst, ist das natürlich der mit den wenigsten Mitteln die am meisten geben kann. Das ist auch klar. Ja. Wir können uns natürlich auch alle täuschen und der fängt hier wieder an zu zaubern. Dann sagen natürlich alle Hurra und wir beide werden gelyncht, weil wir das Gegenteil vorausgesagt haben.
Nein. Wir sind ja dafür da, Wahrscheinlichkeiten aufgrund unserer Recherche und aufgrund unseres jetzigen Standes wiederzugeben. Ne? Das ist ja jetzt unsere Meinung. Ich wäre der Erste, der sagt, super, dass der wieder da ist und so spielt. Ne? Aber das ist nicht mein Job, hier mich hinzustellen und zu hoffen, dass das so wird. Das können gerne alle tun, hoffen, dass das so wird. Aber mein Job ist es, zu beschreiben, welche anderen Möglichkeiten es daneben auch noch gibt. Und das ist ja das, was wir tun. Ich weiß, das wird oft falsch verstanden.
Da geht es ja dann auch um Emotionen.
Ja, da geht's auch um Emotionen, das verstehe ich auch total. Aber mein Job ist es eben nicht, mich hier hinzustellen und zu sagen, ja, den will ich aber unbedingt wieder haben, sondern mein Job ist es, beide Seiten zu betrachten. Ne? Und ich denke, das tun wir hier. Aber ich verstehe natürlich am Ende, was du meinst und was dann auch am Ende auf einen einschlagen kann. Aber das kann dann auch mal an einem abperlen. Also, ich habe da aber tatsächlich im Gefühl, dass wir in diesem Sommer vielleicht mal am Flughafen stehen werden und eine Maschine aus England in Empfang nehmen werden.
Wir haben ihn schon mal in Empfang genommen zusammen, oder?
Ja, da war es bitterkalt. Es war bitterkalt. Das war irgendwann im Januar, ne, als er wieder da, das weiß ich noch. Ja, da standen wir da und da war es richtig kalt. Also gerne im Sommer, da ist es angenehmer. ich sehe die Chance tatsächlich groß, dass er zurück zum BVB kommt, wenn nicht irgendein verrücktes Angebot von einem anderen Club kommt. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Aber da muss man auch ehrlich sagen, in diesem Sommer entscheidet sich dann auch mal das, was alle Fans immer zu wissen glauben. Das finde ich auch immer interessant, dass die alle wissen, dass Jadon Sancho unbedingt zurück zu Borussia Dortmund möchte. Das ist ja ein Fakt bei vielen Fans. Einen Beleg dafür habe ich noch nicht gesehen und den hat auch Jadon Sancho noch nicht geäußert. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt.
Den muss er jetzt liefern. Er hat jetzt die ablösefreie Möglichkeit, er kann sich frei entscheiden, auf der ganzen Welt zu spielen. Ja. Und
Borussia Dortmund hat das Interesse bestätigt. Das heißt also, eigentlich war es dann doch ganz geschickt von Lars Ricken, das zu tun, weil jetzt natürlich der Druck bei Jadon Sancho liegt, weil der BVB jetzt immer seine Hände in Unschuld waschen kann und sagen kann, wir haben alles getan, er wollte nicht.
Das wird ja auch das Kernthema dieser Aussage gewesen sein. Also ich glaube schon, dass Lars Ricken zusammen mit der Kommunikationsabteilung von Borussia Dortmund sich schon Gedanken darüber macht, was sie in so einem Interview spielen und was nicht. Und dementsprechend wird er das schon mit Kalkül getan haben. Und jetzt liegt er bei Sancho zu 100%. Er muss sich committen, er muss dem BVB das geben, was Nico Schlotterbeck vielleicht im ersten Moment nicht gegeben hat. Ich bin gespannt, ob er es tut. Wenn er irgendwie Wert noch auf seine Karriere legt, dann glaube ich, ist das der einzige Ort, wo er sie noch ansatzweise retten kann. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn er plötzlich irgendwo in der Saudi League spielt.
Ja, für viel Geld. Das ist nämlich auch immer so. Wie hat ein Manager mir gegenüber, gar nicht, auf einer Pressekonferenz mal so schön gesagt, als er gefragt wurde, wie verhandeln Sie eigentlich mit Spielern und Beratern, die kein Deutsch sprechen, hat er gesagt,
Geld.
In Euro. Ja, es ist, der Euro ist das Esperanto unserer Zeit. Kevin, was haben wir noch für Themen?
Du, ich weiß
beim BVB.
Es nicht.
Ja, das ist, ja, also wir haben ja jetzt wirklich schon viel bearbeitet. Wie war eigentlich dein erster Eindruck von Ole Burg?
Sehr positiv. Also ich muss sagen, wenn jemand von der SV Elversberg zu Borussia Dortmund kommt und dann eine derart souveräne und abgeklärte Pressekonferenz gibt und
auch charmant teilweise, ne?
Genau, mit einem gewissen Witz und also überhaupt nicht, dass man den Eindruck gehabt hat, der hätte keinen Respekt vor dieser Aufgabe. Mhm. Den hat er, glaube ich, und auch jede Menge, aber er hat 0,0 Angst. Zumindest hat er den Eindruck vermittelt. Ja. Das finde ich dann schon sehr bemerkenswert, wenn du innerhalb von wenigen Tagen dann natürlich auch von 1,5 Millionen Transfers zu gefühlt 100 Millionen Transfers übergehst und erstmal mit dem Schlotterbeck über eine Ausstiegsklausel in 26 verhandelst.
Ja.
Ich bin gespannt, welche Handschrift er jetzt so wirklich einbringen kann in den Verein, aber so erstmal menschlich, erstmal ein sehr, sehr guter Eindruck und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
Ja, fand ich auch. Also das muss ich auch sagen, fand ich super, super interessant, super souverän. Eine Personalie, die auch Ole Buck in diesem Sommer vielleicht auch beschäftigen könnte, ist die von Serhou Guirassy. Dem wurde jetzt nach dem Spiel gegen Leverkusen Lustlosigkeit von einigen attestiert. Ich habe sogar in einer Zeitung gelesen, die gesagt haben, also wenn der spielt nicht so, als könntest du den im Sommer gut verkaufen. Siehst du das auch so? Wie hast du ihn gesehen?
Hast du es bei uns gelesen?
Oder? Nein.
Nein, aber also es ging bei uns in eine ähnliche Richtung. Also ich verstehe ihn gerade nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Für was kämpft er gerade? Wenn er, und ich glaube, das tut er, weiterhin den Gedanken hegt, nochmal was anderes zu machen in seiner Karriere, sollte er sich tunlichst in anderer Form präsentieren. Ich glaube, es ist gut, dass er es irgendwann aus dieser Torkrise geschafft hat, mit sehr viel Unterstützung aus dem Verein, der ihm da sehr, sehr lange die Stange gehalten hat, wie ich finde, zu lange. Sie haben ihm unfassbar viele Chancen gegeben, sich wieder zurückzuarbeiten. Und jetzt dann so in diesem Schlussspurt, wo es gefühlt zumindest für Borussia Dortmund um nichts mehr geht, weil, sind wir ehrlich, ob die spielen oder nicht, sie werden so oder so die Champions League erreichen, sich dann so zu präsentieren, ist für mich immer bedenklich, weil ich glaube, du musst ja schon noch den Anspruch haben, auch das Ding dann vernünftig zu Ende zu spielen. Ich habe es auch bei uns schon mal gesagt im Podcast. Ich finde es dann bemerkenswert, manchmal so unterschiedliche Herangehensweisen zu sehen. Dann haben wir dann Jule Brandt, der bei euch am Samstag nach dem Spiel im Interview sagt, also es wäre ja jetzt ungerecht dem Verein gegenüber, bei dem ich 7 Jahre gespielt habe, zu sagen, hör mal, geht zwar jetzt nicht mehr um viel, aber ich beschäftige mich schon mal mit halb Europa guck mal, was schon so geht für mich und spreche mit anderen Vereinen. Das mache ich nicht. Ich spiele das Ding ordentlich und sauber zu Ende und dann kümmere ich mich um meine Zukunft. Und bei Serhou Guirassy habe ich schon den Eindruck, dass er gedanklich zumindest sich mit dem ein oder anderen Thema auseinandersetzt und sein Berater sicherlich auch etwas konkreter.
Ja, manchmal frage ich mich aber auch, ist die Spielweise von Borussia Dortmund zugeschnitten auf einen Stürmer wie ihn? Weil ganz ehrlich, er ist nicht besonders, also er ist nicht übermäßig schnell, er ist nicht langsam, aber er ist jetzt auch kein Adeyemi, ja, er ist kein Dribbling Sancho, ja, er ist halt ein Finisher. Und er ist auch kein Playmaker, wie es zum Beispiel Harry Kane auch noch zusätzlich ist dazu, dass er für mich der beste Stürmer der Welt ist. Aber der ist halt ein Finisher. Ja, Serhou Guirassy ist ein Killer im Strafraum, der rund um den Strafraum auch mal klatschen lassen kann, alles gut. Aber der braucht die Bälle, der braucht die Vorlagen. Ich finde, um ihn da so ein bisschen in den Schutz zu nehmen, er bekommt davon auch sehr wenig. Und gerade gegen Mannschaften, wo du merkst, wie zum Beispiel auch gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart hat der BVB ja sofort eigentlich von Anfang an gesagt, okay, mitspielen wollen wir hier gar nicht. Wir wollen hier das Ding verteidigen und dann mal gucken, was passiert. Das ist ja nicht die Taktik, die auf Serhou Guirassy zugeschnitten ist.
Da gebe ich dir recht. Definitiv. Er ist nicht der Typ, der gerade von der Spielweise generell unter Niko Kovac profitiert, sicherlich nicht auch von den Leuten, die so um ihn herum stehen. Weil das, was wir ja sagen, wenn dieser 1-gegen-1 Unterschiedsspieler dir fehlt, dann fehlt derjenige sicherlich auch Serhou Guirassy, weil von wem bekommt er denn sonst den Ball? Er muss sich schon viel hart erarbeiten, das verstehe ich. Aber es gab ja auch mal Zeiten, wo das besser geklappt hat. Und das wiederum, glaube ich, hing dann schon mit seiner Einstellung zusammen. So, wenn du dir letztes Jahr anguckst, hat er die halbe Königsklasse zerbombt. Nein, nicht die halbe, er hat die ganze zerbombt. Hat die ganze Liga kaputt geschossen. Ich meine, seine Quote dieses Jahr ist auch okay für einen Neuner von Borussia Dortmund. Vor allem, wenn du dir dieses lange Tal anguckst, durch das er gegangen ist. Ja. Aber mir fehlt da, und das habe ich seit Tag 1 tatsächlich so, diese auch Identifikation mit Borussia Dortmund. Ich habe immer das Gefühl gehabt bei ihm, okay, der sieht das Ding hier komplett als Durchgangsstation. Er will hundertprozentig noch einen Schritt machen. Und ich werde nicht alles für diesen Verein hier tagtäglich geben. So, das ist nie bestätigt. Aber so diese Lockerheit, dieses Lachen, diese Fröhlichkeit, die er in Stuttgart hat. Und da habe ich mich tatsächlich auch mit Verantwortlichen vom VfB immer drüber unterhalten, die gesagt haben, ey, das ist ein ganz anderer Serhou als derjenige, den wir hier in Stuttgart haben. Und dieses Gefühl umtreibt mich seit Tag 1 bei ihm und bestätigt sich eigentlich jetzt auch so hinten raus.
Wie siehst du das Potenzial von Fabio Silva? Ich sehe ja ich sehe, warum so viele Vereine daran geglaubt haben, ihn hinzukriegen. Das sehe ich hundertprozentig. Nur für mich stimmt da halt die Effektivität noch überhaupt nicht. Also ich finde auch, der hat gute Aktion, der hat Top-Aktion, du siehst, was er könnte, aber am Ende springt eigentlich zu wenig raus.
Ja, vielleicht will er sogar diesen Tick zu viel, ne? Um sich wirklich auch in die erste Elf zu spielen. Der arbeitet sich ja komplett kaputt. Und genau wie du sagst, es gibt so viele Anzeichen dafür, dass das ein richtig guter Scorer sein kann, dass der dir richtig viel gibt, weil machen wir uns nichts vor, spielerisch ist der deutlich mehr integriert, als Serhou Guirassy es wahrscheinlich jemals war.
Ja.
Aber er ist ja nicht der Knipser. Also er hat dieses Doppelgen dann quasi nicht in sich und verkörpert das, zumindest bei Borussia Dortmund noch nicht. Und ich habe auch so langsam meine Zweifel, dass er das noch entwickelt und wirklich die Nummer 9 sein kann, die dann Serhou Guirassy beerbt und bei Borussia Dortmund das Stürmer Nummer 1 ist. Deswegen haben wir da, glaube ich, im Sturm plötzlich auch noch im Sommer eine Baustelle.
Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass im Sommer die Baustellen sehr groß sind. Und das Geld ist nicht im Überschwang da. Auch durch das Ausscheiden in der Champions League fehlen dir so roundabout 20 Millionen. Ich glaube, darauf können wir es runterbrechen, die du dann im Sommer weniger hast. Eigentlich musst du auch verkaufen, um wirklich investieren zu können. Na, das ist so.
Musst du, aber wenn du verkaufst, machst du dir auch wieder weitere Baustellen auf. Das darfst du auch nicht vergessen.
Ja, absolut. Wobei du natürlich auch durch den Abgang von Jule Brandt, die Gehaltsreduzierung von Emre Can, in dem Sektor natürlich auch ein bisschen was einsparst.
Klar, Niki Süle.
Niki Süle. Der
spart noch mal ein bisschen.
Der spart ein bisschen, ja, das ist auch ein Thema für sich. Aber da ist dann ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie. Aber das wird ein ganz spannender Umbau. Und deswegen, um nochmal an den Anfang zurückzukommen, habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass du tatsächlich junge Spieler integrieren kannst, weil du es musst.
Und ich komme auch nochmal zum Anfang. Und zwar noch ein Thema davor, umso wichtiger. Und dann sind wir auch wieder bei der sportlichen Komponente, war es, Nico Schlotterbeck zu halten.
Ja.
Dass du da eben nicht... Natürlich gibt es immer noch diese Grundgefahr, dass er geht. Aber erstmal kannst du ja in gewissen Teilen mit ihm planen und wenn nicht, dann hast du das Geld dafür. Ne? Also du hast nicht noch einen Innenverteidiger, der dir da wegbricht,
ja,
für den du jetzt auf jeden Fall 30, 40, 50 Millionen in die Hand nehmen musst, um dann den auch 1:1 zu ersetzen. Also ich weiß, jetzt fällt natürlich auch sofort der Name Aaron Ansemino, aber das ist natürlich nicht der 1:1 Ersatz für Nico Schlotterbeck. Machen wir uns nichts vor, wäre vielleicht nochmal schön, den hier zu sehen.
Ja. 15 Minuten gespielt.
Ja, natürlich auch verletzt. Das muss man in die Wertung so ein bisschen mit reinnehmen, wenn man dieses ganze Konstrukt da mit Chelsea nochmal bewertet. Ich habe es ja auch versucht, durch den Kakao zu ziehen, indem ich mir nochmal angeschaut habe, was er da jetzt eigentlich so gespielt hat an Minuten. Aber er war auch lange nochmal verletzt. Das ist natürlich auch eine Thematik. Dann würdest du dir einen holen, der gefühlt die Dreiviertel der Saison dann auf der Bank Platz nehmen musste oder auf der Tribüne, weil er nicht fit ist. Ja, also extrem spannend, finde ich. Vielleicht sogar einer der spannendsten Transfersommers, die ich je erlebt habe bei Borussia Dortmund, weil du so viele unterschiedliche Bausteine gerade hast, wovon A abhängig ist, was du machen kannst, aber B auch, was du machen musst.
Und was passt. Ne? Und
was
das
passt
fand ich,
und wo bist du mutig und wo setzt du auf den Nachwuchs? Bist du wirklich bereit, Ignacio als Brandnachfolger zu verkaufen oder musst du plötzlich auch dich nach einem offensiven Mittelfeldspieler umschauen?
Das wäre ja Sancho, ne? Also das wäre ja dann, eigentlich wäre Sancho ja dann so der kreative Geist, den du dir als Brandersatz dann reinholst.
Aber ja, kein Zehner in dem Sinne, ne?
Nö.
Also du musst dein System wieder umstellen, dann brauchst du eigentlich auch irgendwie andere Spielertypen für die Position.
Und ich glaube, einige werden Julian Brandts Wert zu schätzen wissen, wenn er nicht mehr da ist. Auch weil wenn du dir da mal die Scorer pro Saison anguckst und was er leistet und vor allem wie lange und wie viel er zur Verfügung steht, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Fakt, ne? Der ist eigentlich nie verletzt.
Ich habe über 4,5 Jahre versucht, ihn zu verteidigen.
Ja, ich auch. Ja.
Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger, weil er natürlich auch Anlass dazu gegeben hat, die Kritiker zu füttern mit schwachen Leistungen in Teilen. Aber,
das
ist schon ein geiler Zocker. Und wie du sagst, also find erstmal einen, der so stabil performt, Jahr für Jahr, was Scorer angeht. Da ist hier schon einiges weggebrochen jetzt.
Na, und jetzt, ich habe es ja auch ein bisschen provoziert. Ich habe ein Video, was wir bei Sky Sport Premier League bei Instagram gepostet haben von Rayan Cherki, was der da gezeigt hat am Wochenende.
Ich wollte es erst kommentieren.
Das war super, aber da müssen wir auch ehrlich sein, wir sehen dann ja auch immer nur die Highlights. Ne? Und ich könnte dir auch von Julian Brandt schon alleine aus dem Stuttgart und aus dem Spiel gegen Leverkusen, wo er übrigens auch gut war, der hat richtig gute Bälle gespielt, die haben nur nicht viel damit gemacht. Da kann ich den Highlight-Reel zusammenstellen, da sagst du sofort verpflichten, verlängern, den brauchen wir. Ne? Deswegen auch da immer ein bisschen mit Vorsicht walten lassen, schaut euch erstmal 10 Spiele an und dann zieht einen Strich drunter.
Das Tor gegen Stuttgart war, glaube ich, 5% der Bundesliga-Spieler. Ja. 3%, ja, ja, ich weiß nicht, das ist Welt, das pure Weltklasse.
Das ist super. Ja, absolut. Der kleine Zwischenschritt, dann der genaue Körper überm Ball, das Ding darunter jagen, das zeigt die ganze Klasse. Aber dann sagen auch andere wieder, auch das habe ich gepostet, sagen, ja, aber es zeigt zu selten. Jetzt drehen wir uns im Kreis bei Julian Brandt. Kevin, wo können wir dich auch hören bei euch, bei den Ruhrnachrichten? Ihr habt auch einen sehr, sehr langwierigen schon Dortmund-Podcast, ne? Den gibt's ja auch schon Jahre, Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt.
Ja, wir gehen tatsächlich ins 10. Jahr, oder wir sind im 10. Jahr. Haben schon weit über 500 Folgen der BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Könnt ihr gerne mal reinschauen bei YouTube oder bei Spotify. Macht viel Spaß, macht immer viel Laune, über Borussia Dortmund zu quatschen. Ich glaube, das hast du ja auch in diesem, wie heißt es denn, Podcast. Güte. In diesem Format, wollte ich eigentlich sagen, ja. Gemerkt. Es gibt immer wieder Themen, wovon man sich Woche für Woche fragt, meine Güte, ey, schon wieder über den BVB, was machen wir denn jetzt schon wieder? Ja. Wir finden immer wieder was. Wir sind ja, wie gesagt, auch eine reine BVB-Redaktion, beschäftigen uns mit nichts anderes als Borussia Dortmund und kommen jeden Tag auf unsere Stunden und merken auch immer wieder, sie reichen eigentlich gar nicht aus.
Kenne ich. Und wir haben vorher gesagt, so lange wird's nicht. Am Ende ist es dann eben doch eine Stunde. Kevin, vielen Dank für deinen Besuch bei Auf der Süd. Und ihr alle habt gehört, nachdem ihr Auf der Süd gehört habt, könnt ihr gerne zu den Kollegen auf der Ruhrnachrichten gehen und dann nochmal reinhören. Damit wünsche ich euch eine gute Woche und bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Ciao, danke.
Auf der Süd, der BVB-Podcast.